Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 18.10.2006 ist Werner Levin.
London, venes nova sento, salamondo, ivas porta boco, da flugi leude facila
ventre. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle, die zweite Sendung im Monat, jeden Mittwoch, mitten des Monats. Und wir haben heute im Studio unsere volle Besetzung. Im Studio sind René, Werner und Werner, alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben an unserer zweiten Sendung im Monat immer ein langes Thema. Und Werner, was ist denn heute dran?
Das Thema in diesem Monat lautet das Phänomen geplanter Sprachen. Wir werden insbesondere uns stützen auf ein ganz neues, brandneues Buch, das herausgekommen ist vom wissenschaftlichen Verlag, der da heißt Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, und steht unter dem Titel Interlinguistische Beiträge von Dr. Blanke zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen. Das ist also ein Thema, über das wir heute sprechen werden mit Ihnen, und wir wollen versuchen, Ihnen das trotzdem sehr sehr angenehm zu servieren.
Ja, und dieser Begriff Plansprachen, geplante Sprachen, der ist ja eigentlich nicht so geläufig, Ihnen sicher nicht, und wir befassen uns ja schon länger mit solchen Sprachfragen, also geplante Sprachen, was man früher im Lexikon als Wälze oder Hilfssprache, inzwischen aber als Plansprache bezeichnet. Unter anderem die bekannteste von Ihnen ist der Esperanto. Es geht aber heute mal allgemein um Plansprachen, und dabei wird Esperanto immer wieder mal erwähnt.
Ja, nicht nur einmal, sondern es ist tatsächlich so, dass seit 120 Jahren beschäftigt man sich mit der lebenden Plansprache Esperanto oder auch mit anderen Projekten. Und seit dieser Zeit mussten die Freunde der internationalen Plansprache sich im Klaren werden, wir müssen das auch wissenschaftlich bearbeiten und ausarbeiten. Es geht ja nicht nur, dass man eine Bewegung hat der Sprache mit Clubs, mit Vereinen, mit Zeitschriften und so weiter, sondern das muss auch einen wissenschaftlichen Überbau haben. Und aus diesem Grunde wurde schon vor 120 Jahren der Grundstein gelegt für die Interlinguistik. Und in den letzten Jahrzehnten und insbesondere im letzten Jahrzehnt hat sich dort eine Riesenmenge auf dem Gebiet der Wissenschaft getan. Und das letzte Buch, was ja vor einigen Wochen erschienen ist, das haben wir erwähnt, das ist also, dass sich die Sprachwissenschaft mit der Struktur, mit dem Wesen, mit der Art und Weise von Plansprachen beschäftigt.
Ja, und diese Sache Plansprache, die ist auch nicht ganz neu. Man hat nämlich schon im Mittelalter versucht, mehrere Varianten von Plansprachen zu entwerfen. Erstmal theoretisch, dann aber auch praktisch, und das solche Anfänge hat es auch gegeben, die aber nicht weiter erfolgreich waren. Und das war aber nicht das Erste, denn schon in der Antike, besonders die Griechen haben schon versucht, in dieser Richtung zu denken und solche Sprachen vorzuschlagen oder auch zu entwickeln. Bisher ist es aber kein, das ist falsch, nicht bisher. Damals, in der Antike und im Mittelalter, ist es niemandem gelungen, so eine Sprache, wirklich eine brauchbare, zu entwickeln. Und die Versuche haben natürlich zu einer Zeit der industriellen und politischen Entwicklung in Europa wieder zugenommen, nämlich im 19. Jahrhundert gab es diverse Versuche. Und einer von diesen sehr erfolgreichen Versuchen, war nämlich unser geliebtes Esperanto. Deshalb auch in unserer Sendung heute mal ein Beitrag zu Plansprachen. Und hinterher bringen wir auch ein Interview mit einem führenden Linguistiker, Interlinguistiker und sehr guten Esperanto-Sprecher, Anwender, sowie praktisch wie theoretisch, nämlich mit Herrn Dr. Blanke in unserer Sendung.
Das Problem internationalen Plansprachen, der Werner hat das angedeutet, ist natürlich älter als 120 Jahre. Das waren aber damals philosophische, sprachliche, mathematische Erwägungen. Wir wollen das nicht in die Tiefe weiter ausloten, aber zum Beispiel Leibniz, der Wissenschaftler, der Mathematiker, Physiker aus Dresden, der hatte eine Art mathematische Sprache. Andere haben es wieder anders. Es gibt auch Projekte, dass man aufgrund von existierenden Nationalsprachen neue Sprachen entwickeln wollte, also Panslawisch, Pangermanisch, Panenglisch und so weiter. Ja. Aber das sind alles Dinge, die in den Projekten, also als Projekt stecken geblieben sind. Sie haben nie oder kaum richtige Anwendung gefunden. Und das ist das Thema von heute, denn das ist für uns ja wichtiger. Wir als Esperanto-Freunde, die die Praxis vor sich und in sich oder in uns haben, ist es etwas anderes, wenn neutrale Sprachwissenschaftler sich mit diesem Problem beschäftigen. Und aus diesem Grunde ist das auch für Nicht-Esperantisten wichtig. Und ich hoffe, dass viele Hörer zu uns kommen und sich das mit anhören. Es ist also ganz wichtig, einmal von einer neutralen, sachlichen, wissenschaftlichen Seite aus zu prüfen, was ist das eigentlich, die geplante Sprache?
Ja, liebe Hörerinnen, noch zwei, drei Sätze zum Anfang oder zum Ende unserer Einleitung dazu. Ich habe gestern mal kurz im Internet geblättert unter Interlinguistik und habe da auch eine Tabelle gefunden mit Plansprachen. Da stand eben darüber die bekanntesten Plansprachen, die es bisher gibt, und das waren 51.
Wenn wir nun über dieses Thema sprechen, Esperantologie oder das Phänomen einer Plansprache, dann muss man also wissen, dass tatsächlich die Wissenschaftler, die Philosophen des Mittelalters schon Kriterien aufgestellt hatten, wie eine neutrale, universelle Sprache zu funktionieren hat. Zum Beispiel eine phonologische Orthographie auf der Grundlage eines genau genormten Alphabetes, ein Laut, ein Zeichen. Oder eine regelmäßige, relativ einfache, systemdurchgängige Grammatik, wo also keine Ausnahmen geben darf, das nennt man systemdurchgängig, wo also nicht hinterher gesagt wird, ja, aber und so weiter, sondern einmal eine festgestellte Regel wird durchgesetzt. Oder drittens, die Lexik, also das Wortmaterial, muss schon aus den international bekannten Begriffen, den Termini, kommen. Und und die wird natürlich dann in die Grammatik und in die Orthographie der internationalen Sprache eingebaut. Und es muss ein, ich sage das wieder, systemdurchgängiges Wortbildungssystem geben. Also ein System von Vor- und Nachsilben oder ein Regelwerk, wie man zusammen, also Worte zusammenbauen kann. Sage ich mal so ganz, also ein Wortbildungssystem. Diese vier Schwerpunkte wurden also seit Jahrhunderten schon diskutiert und es gab alle möglichen Ideen. Und nun hat die Wissenschaft ja Folgendes festgestellt, oder es gab auch verschiedene Begriffe, wie nennt man das? Künstliche Sprache, universelle Sprache und so weiter. Aber inzwischen hat man sich geeinigt, zumindest in den maßgeblichen Gremien der Sprachwissenschaft, dass man das Plansprache nennt, weil es ist ja eine bewusst geschaffene Sprache, aber nicht so künstlich, dass sie nun wieder nicht als Sprache erkennbar ist, sondern dass das also eine wirkliche Sprache ist, in diesem Falle, was Esperanto betrifft, mit einem lateinischen Alphabet, mit einigen Ausnahmen. Und nun ist es ja die Frage, der Werner Levin hat das ja erwähnt, es gibt mindestens 1000 Projekte und so viel 10.000 Artikel zu den verschiedenen Projekten. Da muss man also Folgendes unterscheiden, welche Stufen gibt es, um eine Sprache planmäßig zu schaffen. Und ich will Sie damit nicht erschrecken, aber jeder von uns, der also ein bisschen Sprachkenntnisse hat und weiß, wie eine Sprache funktioniert, der ist also in der Lage, eigene Sprachen zu entwickeln. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn er will sogar, kann er auch ein Alphabet neu entwickeln. Es ist alles erlaubt. Der René hat das mal spielerisch gemacht. Das schult das Denken und schult auch die Übersicht. Aber nun muss man auch Folgendes wissen. Es gibt und wird immer wieder geben, das steht dann sofort in der Zeitung eigenartigerweise, dass schon wieder ein Mensch, eine Person, eine neue Sprache entwickelt hat und die schlägt er nun vor als Weltsprache. Das werden Sie immer wieder in den Zeitungen finden, weil es ist eine Sensation. Aber in der Regel ist das dann auch schon erledigt, dieses Thema.
Ich habe zum Beispiel vor ungefähr 3 Jahren in der Bibliothek hier in Ramburg mal ein Buch gefunden, das unter dem Sprachenstand auch so gelb wie unsere Esperanto-Bücher. Und ich denke, was ist denn das? Stand da drauf, Unitario 1. Das war, hat sich jemand auf der Basis des Spanischen, hauptsächlich mit spanischen Wörtern, eine Plansprache ausgedacht, aber wir schätzen auch, er ist selber nur der einzige Sprecher geblieben.
Er bleibt, und es ist aber so, hat die Wissenschaft folgende Stufen festgestellt, so ist es, ab wann ist eine Sprache sozusagen. Und die erste Stufe ist, dass es ein Manuskript gibt. Irgendjemand schreibt das per Hand oder in den Rechner, in den Computer, und fixiert sein Projekt als ein Sprachsystem, als eine Sprache. Das bleibt aber unveröffentlicht, weil es fällt ja meistens an Valutamitteln oder Papierzuteilungen oder weiß ich was. Das ist also die Stufe 0, in der also gar nichts passiert, außer dass irgendjemand etwas aufgeschrieben hat. Die zweite Stufe, die ist schon weiter, da kommt jemand auf diese Idee, wie mit diesem Unitarier, es wird veröffentlicht. In der Regel gibt es da eine Grammatik oder eine Art Lehrbuch, das wird dann gedruckt, in der Regel auf eigene Kosten, und wird dann verteilt, verschenkt, verkauft. Alle diese Stufen hat übrigens Esperanto hinter sich auch. Das ist also die Stufe 2, die Veröffentlichung möglichst in vielen Exemplaren, damit das also aus dem Schreibtisch hinauskommt. Die dritte Stufe ist, dass jemand bewusst Lehrmittel schafft, also Lehrbücher, Wörterbücher, Grammatiken und so weiter. Und auch schon Beispieltexte, wo man dann sagt, das ist also unser, das Vaterunser oder das ist also ganz bekannte Texte, die man dann vergleichen könnte. Die vierte Stufe wäre schon eine breitere Werbung, in der mit den Techniken, die man eben zur Verfügung hat, dass man also versucht, wirklich bewusst gezielt zu werben. Eine nächste Stufe, die Stufe 5, wäre, dass man schon regelmäßige Periodika entwickelt, schafft, also Zeitschriften, Rundschreiben, wie auch immer, jedenfalls regelmäßig erscheinende Periodika, die den Interessenten oder Menschen, von denen man vermutet, dass sie sich dafür interessieren, regelmäßig zukommen lässt. Die sechste Stufe ist dann eine internationale oder eine Korrespondenz, indem ich also versuche, die vorhandenen Sprachmaterialien schon anzuwenden in einer Praxis. Später kommt dann hinzu in der Stufe 7 Übersetzungen oder also Übersetzungen von Fachbüchern, Literatur oder Schaffung von Originalwerken. Nummer 8 ist also schon etwas ganz Tolles, die mündliche Kommunikation zwischen den Menschen, wo ich also das Gesprochene, die neue geplante Sprache spreche, fließend sprechen kann ohne Zettel in der Hand und dass die anderen das auch ohne Wörterbuch in der Hand verstehen können.
Ja, auf diesen Punkt Nummer 8 hier habe ich schon seit Punkt 4 gewartet.
Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gab eine sehr erfolgreiche Sprache vor 130 Jahren, das Volapük. Das hatte alle Bedingungen erfüllt, hatte eine Bewegung, hatte Zeitschriften, hatte Bücher, aber die Sprache war so kompliziert, man konnte sie nicht sprechen. Und daran ist sie gescheitert. Man kam zusammen zum ersten Kongress, alles in Deutsch, zweiter Kongress, alles in Deutsch, dritter Kongress war in Frankreich und dann merkte man, das geht ab eigentlich einfach nicht. Man konnte nur mit dem Wörterbuch dann immer mitgucken, aber hoffnungslos, es war zu kompliziert. Also diese Stufen sind natürlich auch Hürden, die zu nehmen sind. Dann muss man Organisationen schaffen. Die heutige Jugend will sich nicht organisieren, aber ohne dem geht das nicht. Man muss also Gruppen haben und Landesverbände und Waldverband und Fachverbände. Das muss also sein. Und es muss kontinuierlich Text produziert werden. Texte in der Literatur, in der Jugendsprache, in den verschiedenen sprachwissenschaftlichen Disziplinen. Es muss ständig immer wieder was passieren, um diese Sprache modern zu halten. Und sind wir noch auf Sender?
Ich dachte eben schon.
Die Stufe 11, das wären dann schon richtige Kurse, zunächst private, unter Freunden und dann die nächste Stufe wäre an Schulen, an Volkshochschule und so weiter. Und wenn man dann das alles geschafft hat, kommt die 12. Stufe, wo man schon eine kleine Sprachgemeinschaft vorfindet, die also in sich selber existiert, wo also keiner mehr ist, der da drämmelt und immer wieder etwas sagt, sondern die von sich aus organisiert, sich organisiert und dass man auch da in die Wissenschaft geht und die Diskussion zu sprachlichen Fragen, also die Sprache selber diskutiert, wie sie sich weiterentwickeln soll, was man für Regeln braucht und so weiter. Dazu gehört natürlich auch die Fachkommunikation und vor allen Dingen ist wichtig Veranstaltungen. Veranstaltungen und nochmals Veranstaltungen, um das Interesse zu wecken, um Menschen zusammenzubringen. Und wenn da nur 2, 3 zusammenkommen, für den Beginn ist das ganz toll. Schöner wäre es natürlich, dann in größeren Gruppen sich zu treffen, aber wichtig ist, dass man etwas organisiert. Dann muss die Sprachgemeinschaft, die nun erst einmal nur so lose funktioniert, muss sich dann strukturieren. Ich deutete das an, von der Basis an, von lokalen Gruppen über Bundesländer bis hin zum Weltverband. Dann muss es zu einer Stabilisierung der Sprache kommen. Wenn ich sagte, Modernisierung bedeutet nicht, dass man die Grundlage der Sprache immer wieder neu verändert. Es geht darum, den Sprachschatz zu erweitern und nicht die Regeln zu verändern. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, jetzt ist die Sprache stabil, jetzt ist sie reif und nun wollen wir mit dem Material, was wir haben, diese Sprache weiterentwickeln. Und das ist die Phase der Stabilisierung der Sprache, der Sprechergemeinschaft. Und dann sollte man sich auch heranwagen an sogenannte Großveranstaltungen. Die Esperanto-Freunde der Welt backen ja kleine Brötchen, aber wir sind schon sehr froh, wenn es 2, 3 und 5.000 Esperanto-Freunde gibt, die zu einem Treffen kommen. Da war ja einmal in West-Berlin vor einigen Jahren der Weltkongress mit so und so viel 3.000 oder 4.000 Teilnehmern. Das ist dann schon recht stolz. Und wichtig ist, dass es geht ja jetzt gar nicht um Esperanto, sondern wie eine Sprache werden soll. Dann muss man dafür sorgen, dass diese Idee sich weiter festigt, und zwar weltweit, dass sich also auf allen Kontinenten, möglichst allen 192 Staaten der Welt, diese Sprache ansiedle, in kleinen Gruppen, in Einzelpersonen und möglichst in großen Strukturen, wenn man kann. Und dann gleichzeitig muss diese Bewegung muss in sich selber logisch und funktionieren und alles da sein, was dazugehört, braucht man natürlich auch den Überbau, den wissenschaftlichen Überbau, und wir nennen das hier die Interlinguistik, die das analysiert, die darauf guckt, was ist da los. Und wenn das alles geschafft ist, dann gibt es eine neue Stufe, und da ist Esperanto auch schon dran, dass man eine externe Nutzung dieser Sprache vornimmt. Das heißt also, dass die Sprache auf einmal von Leuten genutzt wird, von Organisationen genutzt wird, die eigentlich mit dem Esperanto nichts zu tun haben, sondern diese Sprache nur deswegen nutzen, weil sie ihnen in ihrer Idee nahe kommt. Zum Beispiel der Pen Club, das ist die Literatur, die Vereinigung der Schriftsteller, die nutzen auch Esperanto, weil es eine Originalliteratur gibt und weil es Leute gibt, die sich gerne mit Esperanto da beschäftigen und Bücher schreiben und so weiter. Das ist also etwas Gutes. Es gab auch mal eine Weltfriedensbewegung, die Esperanto ganz offiziell genutzt hat und so weiter. Gibt es also auch noch andere Organisationen. Und das ist die externe Nutzung, in der Esperanto, sagen wir mal, die Anfänge seit Jahrzehnten an Anfängen da ist und das freut uns sehr. Und das ist also schon etwas ganz Tolles. Und wenn man natürlich gut ist, dann übernimmt der Staat auch die Verantwortung für die Ausbildung, zum Beispiel von Lehrern, von Studenten. Dann werden sich auch die elektronischen Medien mit Esperanto beschäftigen, die Esperanto-Bewegung. Ja, was ist eigentlich Esperanto-Bewegung? Das organisierte Esperanto hat natürlich alle elektronischen Medien schon erforscht und nutzt sie voll. Es gibt aber auch Esperanto außerhalb der Esperanto-Bewegung, wo eben Esperanto als Sprache genutzt wird, als Kommunikationsmittel. Und wir wollten hier aber erst neutral sagen, wenn also eine Sprache sein will, muss auch also dieses Phänomen der elektronischen Medien einbezogen werden. Und dann muss die Sprachgemeinschaft, die Sprechergemeinschaft sich differenzieren. Man muss dann sich also organisieren, nicht nur in den verschiedenen Ebenen vom Club bis hin zum Weltverband, sondern auch in politischen, religiösen, fachlichen Gruppen, sodass also dort auch eine andere Orientierung stattfindet, bis hin zur Familiensprache. Das ist natürlich das Größte, denn wenn man den Nachwuchs heranschafft in Esperanto durch die Familien, die das sprechen, das ist also ganz toll. Und das gibt es im Esperanto zum Glück auch, aber es geht jetzt immer um die neutrale Frage. Wenn also diese Sprache, die ich schaffen möchte, auch in die Familien Einzug hält, beispielsweise bei gemischten Ehepaaren, die sich nur in dieser Sprache unterhalten können, die werden also automatisch ihre Kinder dann auch dorthin anführen. Und eine originäre Kultur wird sich entwickeln, muss sich entwickeln, mit allen Ebenen, die zu einer Kultur gehört, von Gedichten und Literatur und Tradition und so weiter. Auch das muss sein. Und deswegen muss man unterscheiden, ab wann ist eine Sprache, und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden also merken, dass die Hürden sehr hoch sind. Die sind aber nicht gegen eine Sprache, aber sind dafür. Und nun ist ja das Problem aller Projekte, die schon gekommen sind, sagen wir mal, es gibt 1000 oder 1200, und alle, die noch kommen werden, sagen wir nochmal 10.000, die haben ein Problem, und das werden sie nicht mehr lösen können. Sie haben, das Fahrrad ist schon erfunden. Das Fahrrad ist erfunden und heißt Esperanto. Und Esperanto ist so elastisch und so groß, dass sie allen Belastungen einer Sprache gerecht werden kann. Und es ist also fast unmöglich, ich will nicht sagen unmöglich, es ist fast unmöglich, Esperanto von diesem Podest wieder herunterzubringen. Denn das neue Phänomen, eine neue Sprache, müsste besser sein als das Esperanto. Und das ist in den letzten 120 Jahren nicht gelungen. Auch nicht davor. Die Sprachen, die es davor gab, ich nannte ja Volapük, sind auch an sich selber gescheitert, nicht an anderen Dingen. Und wenn alles das ist, kann man dazu sagen, eine Sprache. Und Esperanto ist inzwischen eine Sprache geworden in den 120 Jahren. Es gab einige, man nennt sie Semisprachen. Das waren also Sprachprojekte, die eine gewisse Zeit existiert haben. Nur wenige Monate, Jahre oder Jahrzehnte und sind dann wieder in sich selber zusammengebrochen. Und das sind also die Stufen. Insgesamt also 27 Stufen, die eine Idee, also von einer Idee bis einer zu funktionierenden Sprache zu überwinden sind, um anerkannt zu werden international.
Und jetzt machen wir Musik, oder wie?
Ja.
Und zwar eine wunderschöne Musik von der CD Vinyl Cosmos Compil.
Oh, wie heißt die nun? Nee.
Compil Volume 2 heißt die.
Aha.
Vinyl Cosmos ist sowas ähnliches wie ein Verlag. Der Titel passt zum Thema. Der Titel heißt nämlich schlicht und einfach Esperanto. Hi. Thank you.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle, und zwar heute über Plansprachen.
Oder das vom Phänomen.
Das dein Mikrofon ist nicht auf.
Oder das Phänomen geplanter Sprachen. Wir beschäftigen uns also allgemein mit dem Problem Plansprachen und kommen natürlich dann automatisch immer wieder auf das Esperanto zurück. Ja, wir hatten uns geeinigt, das heißt die Sprachwissenschaft hat sich geeinigt, was muss man alles erfüllen für Bedingungen, um eine Sprache zu sein. Der Werner wollte aber noch was sagen. Und wir kamen darauf, oder man kam in der Wissenschaft darauf, dass es 27 Kriterien gibt. Und wer also eine neue Sprache von unseren Hörern und Hörerinnen entwickeln möchte, muss sich also überlegen, ob sich das lohnt, ein neues Projekt auf den Weg zu bringen und ob man realistische Chancen hat, das zu erfüllen. Aber jetzt weiter im Thema. Phänomen der internationalen Sprache. Phänomen einer Plansprache. Was geschieht denn nun weiter? Was macht die Wissenschaft? Und was ist jetzt den Leuten zu sagen, warum macht man das eigentlich? Das ist nämlich gar nicht so einfach, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und aus diesem Grunde teilt man die vorhandenen Projekte, damit man sie, also die Wissenschaft muss ja zu allen Dingen sehr sachlich und sehr vernünftig gehen, sagt also, es gibt das Projekt und es gibt Semisprachen, also Halbsprachen, die nur eine gewisse Zeit und unter begrenzten Umständen tätig waren. Und es gibt die Plansprache oder Plansprachen, die kontinuierlich, wie zum Beispiel Esperanto, über mehr als 100 Jahre existiert, und zwar durchgängig. Und nun kann man sich streiten, ob manche dieser Kriterien alle hintereinander sein sollen oder ob die auch zum Teil parallel funktionieren und so weiter.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt noch mal eine kleine Musikpause, und zwar mit dem Titel Solo Brillo Sonnenschein, und zwar eine Mehrzahl, weil einer ja nicht reicht.
Yo soy Lauro, de Cante Semajor, Provino de Dani, y ese es con GP, y el GP, Kairi Taracutena, y el Pílula Sudo, que de mi tía es Chimate, un creyón da tiempo, Siri Siki, y al lío de la tango, y le boba la sumisín. Grandma, dear, don't go, I need you, you know me, I want you, grandma, dear, don't go.
Hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir haben hier einen Gast, liebe Hörerinnen und Hörer. Er kommt von weit her, nämlich aus Berlin. Es ist Herr Dr. Blanke, der uns hier in der Brandenburg seit langem bekannt ist. Nämlich, er war dabei, er war damals Sekretär des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR und er war dabei, als nach vielen Mühen auch in der Brandenburg der damalige, so nannte man das, der Bezirksarbeitskreis Esperanto gegründet wurde. Und wir verstehen uns als Esperanto-Verein bei Brandenburg als direkter Nachfolger dieses, dieses damaligen Vereins. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist vielleicht doch notwendig, Ihnen zu sagen, wer ist Dr. Blanke? Dr. Blanke ist ein renommierter Sprachwissenschaftler, der aus der DDR stammt und kommt, aber der inzwischen internationalen Ruf hat. Er hat auch an der Uni Humboldt Esperantologie, Interlinguistik gelehrt. Er hat unzählige Bücher geschrieben, vielleicht unzählige Bücher, aber sicherlich etwa 20, 30 Bücher zu diesem Thema Esperantologie, Interlinguistik. Er ist auch Träger verschiedener Auszeichnungen. Da ist er zum Beispiel im vorigen Jahr ausgezeichnet worden während des Esperanto-Weltkongresses von den baltischen Universitäten. Die haben so eine gemeinsame Auszeichnung für internationale Sprachwissenschaftler. Und in diesem Jahr, vor einigen Tagen, ist er ausgezeichnet worden von dem Internationalen Informationszentrum für Termini, also für wissenschaftliche Begriffe, von Eugen Wüster. Eugen Wüster war ein österreichischer Sprachwissenschaftler, der hat so etwas gegründet. Und Träger dieser Auszeichnung oder derjenige, der das vergibt, ist die Stadt Wien, die Universität Wien und die Nationalbibliothek von Wien, sowie der österreichische oder die österreichische UNESCO-Kommission. Das ist also Dr. Blanke, der international geachtet, bekannt ist und besagterweise diese Auszeichnungen erhalten hat. Aber er ist nicht abgehoben, er ist immer mit beiden Füßen auch in der Basisbewegung des Esperanto zu Hause. Soweit etwas über ihn. Herr Dr. Blanke, waren Sie schon öfter in Neubrandenburg?
Auf jeden Fall. Ich bin ja ein halber Neubrandenburger, auf jeden Fall bin ich Mecklenburger. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich hierher kommen kann, und zwar aus verschiedenen Gründen. In der Zeit des Wirkens des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR waren Neubrandenburger sehr aktiv tätig. Ich weiß, dass Werner Pfennig nicht nur Vorsitzender war, sondern er war auch Mitglied des kleinen Präsidiums. Wir nannten das Arbeitsausschuss. Und was mich besonders freut, ist, trotz aller Veränderungen, ist die Neubrandenburger Truppe nach wie vor aktiv und bemerkenswert auch die Kontinuität. Man setzt die freundschaftlichen Verbindungen mit dem Nachbarland Polen fort, die ja jetzt auch Mitglied der Europäischen Union sind. Das freut mich und wir haben einiges versucht, die Geschichte zu schreiben, was unseren Verband betrifft. Und der Kulturbund existiert nach wie vor. Die Beziehungen der Esperantisten zu dieser Organisation funktionieren weiter. Sodass ich eigentlich froh bin, dass gerade in Neubrandenburg, das betrifft aber eigentlich auch Mecklenburg-Vorpommern insgesamt, hier auf dem aufgebaut wird, was wir gemacht haben. Sicherlich gab es früher Begrenzungen, heute gibt es neue Möglichkeiten, die werden genutzt. Ich denke beispielsweise an das Internet, völlig neue Dimensionen der internationalen Zusammenarbeit. Und ich bin sicher, wenn ich halbwegs gesund bleibe, werde ich noch öfter nach Neubrandenburg kommen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Angebot nehmen wir gerne an. Dann es ist ja nicht weit hin bis zu 50 Jahre. Unser Jubiläum aber sicherlich davor noch oftmals. Aber Spaß beiseite. Herr Dr. Blanke, was macht man so als? Sie sind ja Sprachwissenschaftler. Sie haben ja schon während der DDR-Zeit sich nicht nur mit der Bewegung, der Esperanto-Bewegung beschäftigt oder mit der Geschichte der Esperanto-Bewegung, sondern Sie haben ja auch schon in Ihrem Leben eine Menge getan für die Wissenschaft. Und zwar die Interlinguistik. Und über dieses Thema haben wir vor unserem Sender noch nie gesprochen. Würden Sie vielleicht mal erklären, erstens, welchen Bereich der Wissenschaft Sie bestreichen, was Sie selber getan haben an Produkten, die man dann in Form von Büchern verteilt oder verkauft oder hat. Ja, da würde ich gerne mal hören.
Ja, das ist eine interessante Frage. Es gibt eigentlich nicht sehr großes Interesse für Interlinguistik und Wissenschaft in der Sprachgemeinschaft des Esperanto. Es sind relativ wenige, aber ich bin der Meinung, Theorie und Praxis gehört zusammen. Besonders in Kreisen, die nicht wissen, dass diese Sprache funktioniert, dass die Gemeinschaft eine Kultur ausgebildet hat, herrschen ganz eigentümliche Vorstellungen. Und mein kleiner Beitrag, den ich versuchte zu leisten, war der, dass ich nach der Promotion und der Habilitation auch eine Dozentur an der Humboldt-Universität übernommen habe zur Interlinguistik, um gerade in intellektuellen Kreisen hier auch Vorurteile abbauen zu können. Nun ist die Frage, was ist Interlinguistik? Ich verstehe darunter die Wissenschaft, die sich mit der internationalen Kommunikation befasst und speziell mit der Rolle von sogenannten Plansprachen, Weltsprachen, Universalsprachen und so weiter. Es ist nicht zu erwarten, dass, sagen wir mal, Regierungen oder Wissenschaftler sich positiv zum Esperanto äußern, wenn sie nicht wissenschaftliche Grundlagen vor Augen haben. Deswegen habe ich doch versucht, einige Bücher zu schreiben, und in der DDR wirkte sich das so aus, dass eben der Verlag Enzyklopädie Wörterbücher, Lehrbücher in sehr guter Qualität produziert hat, weil eben im Hintergrund Gutachten standen, die sagten, jawohl, das ist eine seriöse Sache, also ihr könnt dafür Geld ausgeben. Oder in der Gegenwart ist es so, nach der Wende im Jahr 1991 wurde eine Gesellschaft für Interlinguistik gegründet. Das ist die einzige in Deutschland, die interessierte Wissenschaftler zusammenfasst, so dass wir eigentlich auch Ansprechpartner sind für Journalisten, für andere Wissenschaftsbereiche, die sagen, na hört mal zu, was ist denn nun mit dem Esperanto? Ist das eine ernsthafte Frage? Und dann können wir auch mit entsprechenden Argumenten hier reagieren. Die Fachliteratur, die es in deutscher Sprache gibt, ist in Bibliotheken vorhanden, ist in Bibliografien, wird rezensiert, so dass ein Intellektueller, wenn er Unsinn über Esperanto redet, und das ist leider sehr häufig der Fall nach wie vor, er eigentlich nur zeigt, dass er die Faktenlage nicht kennt.
Und er muss sich auch offenbaren, wenn man ihn dann beim Wort nimmt und mal sagt, was hast du gesagt, was haben Sie gesagt, Herr Professor, zu diesem Thema. Da gibt es tatsächlich immer noch Argumente, Esperanto ist nicht sprechbar, Esperanto hat keine Grammatik, Esperanto hat kein Alphabet. Man denkt, das sind Dinge aus dem Mittelalter, aber es ist tatsächlich so, dass nach meiner Meinung, Herr Dr. Blanke, wird das absichtlich gestreut nach wie vor. Oder ist das nur Gehässigkeit, subjektive Gehässigkeit?
Ja, es kommen da, glaube ich, verschiedene Faktoren zusammen. Also auf der einen Seite gibt es eine Ignoranz. Die ist bei Intellektuellen, wenn es um andere Fächer geht, durchaus vorhanden. Man interessiert sich für das eigene Fach und alles andere interessiert einen nicht. Man muss aber auch sehen, dass es ein Phänomen ist, eine vom Menschen initiierte Sprache, dass die funktioniert, dass die sich entwickelt, dass die Sprachgemeinschaft eine eigene Kultur ausgebildet hat, das ist nicht auf Anhieb zu verstehen. Die gesamte Sprachwissenschaft hat sich mit den sogenannten natürlichen Sprachen oder besser gesagt mit Sprachen, die eine Geschichte haben, die in das Dunkle der Menschheit zurückreicht, befasst. Und jetzt kommt dort ein Dr. Samenhof, schreibt eine 40-seitige Broschüre, die im Jahre 1887 veröffentlicht wurde. Wir kennen das Geburtsdatum dieser Sprache. Und aus dieser Sprache oder um diese Sprache entwickelt sich eine Gemeinschaft von Sprechern. Das ist ein völlig unübliches Phänomen, sodass viele dann automatisch sagen, Kunstsprache kann nicht funktionieren, hat keine Kultur. Und ein anderer Grund ist natürlich auch der, dass es auch machtpolitische Auffassungen gibt, dass man sagt, also Esperanto, und da gibt es auch manchmal eine bewusste negative Haltung, Esperanto interessiert uns nicht, denn die englische Sprache, die hat ja den Siegeszug angetreten. Ich weiß aus Dokumenten der Europäischen Union, dass dort wieder die Behauptung aufgestellt wurde, sogenannte Kunstsprachen kommen nicht in Betracht, denn sie haben ja keine Kultur. Da unterscheidet man nicht zwischen den etwa 1000 Projekten, die es seit dem Mittelalter bis heute gibt, und dem einen Fall, wie aus einem Projekt eine Sprache geworden ist, nämlich Esperanto. Das wird alles in einen Topf geworfen. Und da man da nicht unterscheidet, ist einem auch nicht bewusst, dass diese Sprache eine Sprachgemeinschaft hat, und dazu gehören auch die Esperantisten in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Sprachgemeinschaft also, die eine Kultur ausgebildet hat, die sozusagen Träger der Sprache ist, die Sprache sich entwickelt. Das wird alles nicht gesehen und es gibt sicherlich auch Leute, die das bewusst nicht sehen wollen. Ich kann mir das schon vorstellen, weil ja Esperanto sozusagen ein Gegenentwurf ist gegen die hegemoniale Rolle des Englischen.
Oder gegen andere.
Und auch gegen andere große Sprachen. Natürlich, ja. Die Franzosen unterstützen ihre Sprache. Und interessant ist übrigens auch, dass die Deutschen, die etwas spät aufgewacht sind, das ist ja in der Geschichte öfter passiert, erst etwa ab Mitte der 80er Jahre anfangen zu protestieren, dass das Deutsche in der Europäischen Union nicht die Rolle spielt, die es doch spielen müsste. Denn, und das besonders nach der Vereinigung, nach 1989, ist ja Deutschland in der Europäischen Union die größte Wirtschaftsmacht, hat die meisten Sprecher. Und das Deutsche spielt eine ganz geringe Rolle. Man kann etwa sagen, 3-4% der Kommunikation im Rahmen der Europäischen Union wird in Deutsch realisiert. Etwa 50-55% in Englisch und dann vielleicht noch 40% in Französisch und der Rest geht auf die anderen Sprachen. Man muss sich das mal vorstellen. Die Europäische Union hat jetzt 21 Sprachen, die theoretisch alle gleichberechtigt sind, de facto natürlich nicht. Und Deutschland wacht auf und protestiert in teilweise sehr scharfer Form. Ich kenne Resolutionen vom Bundesrat und auch von einer Fraktion im Parlament, die also sagen, wenn Deutsch keine größere Rolle spielt, dann würde das bedeuten, dass die deutschen Bürger sich nicht gut aufgehoben finden in der Europäischen Union. Also wir merken, Sprache ist immer mit Macht verbunden. Und da kann natürlich solch eine neutrale Sprache, die auf Gleichheitsprinzipien beruht, wie das Esperanto, nur störend sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen nochmal eine kleine Zwischenmusik, und zwar einen Titel von Jacques Ivart, den Titel Mia Terra, meine Erde.
Mia terra, la rulin caines mia dom, vivom donas vi, cielon pluvon en pacin, ci momente sur la terra, hectagas ieri cor sezon, poder lairar si al milit ludas en super. Mia terra, mia terra, giardeno bella de mister, eterna harmonie.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn es gibt ja auch einen richtigen, ich weiß nicht, wie ich das so nennen soll, einen Englisch-Fanatismus,
ja.
Der sich auch so äußert, dass wir keine Musik mehr in deutscher Sprache hören, im Radio und im Fernsehen, abgesehen von den dümmlichen Werbersprüchen, die man überall liest. Ich las neulich, nicht neulich, sondern heute, ein Plakat der Polizei für den Datzeberg, und dieses Plakat für den Datzeberg in der Brandenburg ist auf Englisch geschrieben. Nicht? Der René wird sich das merken, da werden wir mal Protest einlegen. Ist dann dieses Bewusstsein, Herr Dr. Blanke, überhaupt schon angekommen bei den Menschen vor Ort, dass sie das merken, dass sie diskriminiert werden?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es scheint doch so zu sein, dass in der Bevölkerung und leider auch bei den Parteien nicht klar ist, dass Sprachenfragen politische Fragen sind. Man äfft das amerikanische Englisch nach, häufig übrigens auch falsch, und ist der Meinung, wenn man Englisch spricht oder Brocken um sich wirft, dann ist man ganz modern. Dann ist man weltoffen. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Man ist überhaupt nicht weltoffen, sondern man unterstützt die hegemoniale Macht mit der hegemonialen Sprache. Und das hat teilweise katastrophale Folgen, die in den nächsten Jahrzehnten noch deutlicher werden, wenn sich da nichts ändert. Nicht nur dieses Sprachengemisch, was wir Denglisch nennen, kann einen wirklich schon doch etwas zu viel werden, sondern es gibt noch andere Entwicklungstendenzen. Wir können beobachten, bei der Technisierung des täglichen Lebens brauchen wir Fachwörter. Da das Englische immer mehr auch als Fachsprache überall eindringt, werden häufig keine Fachbücher mehr zu verschiedenen Disziplinen in Deutsch geschrieben. Oder besser gesagt, diese Fachbücher haben fast nur englische Termini, englische Ausdrücke. Das heißt aber, eine Sprache, die nicht mehr über die fachsprachliche Fähigkeit verfügt, vertrocknet in gewisser Hinsicht. Das heißt, die Gefahr ist, dass im Laufe der Zeit diese Sprachen zu Folklore-Sprachen werden. Ihr könnt euch dann in Deutsch noch über Familiensachen unterhalten und über Tradition, über Kultur, aber komplizierte technische Dinge werden gar nicht mehr mit deutschen Fachwörtern beschrieben. Das geht gleich auf Englisch. In der Computerbranche ist das ja ganz deutlich. Und diese Erscheinungen sind sehr gefährlich. Deutschsprachige Fachliteratur wird kaum noch zitiert, obwohl um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert das Deutsche eine der führenden Wissenschaftssprachen war. Ich habe das öfter erlebt, dass amerikanische Wissenschaftler, also jetzt mal in Esperanto, Vorträge gehalten haben zu irgendwelchen angeblich neuen Sachen und da habe ich sagen müssen, du, das haben wir in den 70er Jahren schon veröffentlicht. Das ist eine ganz gefährliche Tendenz und die Parteien, die politischen Kräfte dieses Landes und der Durchschnittsbürger sicherlich auch, begreifen nicht, dass man das nicht unwidersprochen hinnehmen kann. Es gibt zwar Tendenzen, es gibt einen Verein Deutsche Sprache, der dagegen hält und auch in Leserzuschriften merkt man, dass das vieles doch negativ gesehen wird, aber insgesamt geht es ja sogar so weit, dass es Konzerne gibt in Deutschland, die Anordnungen getroffen haben, dass in sämtlichen Büros, das betrifft übrigens Siemens, in sämtlichen Büros alle Angestellten, die Deutsche sind, nur Englisch sich zu verständigen haben. Da werden die Briefe in Englisch geschrieben. Das ist also völliger Schwachsinn, wenn man sich das überlegt. Für die Außenbeziehungen, gut, da kann man das ja verstehen. Aber nein, innerhalb des Konzerns in Deutschland gibt es Anordnungen.
Und ich vermute, dass Sie noch stolz darauf sind.
Ja, natürlich. Ja, man ist auf Dummheit immer stolz.
Und das ist so, ja. Es ist tatsächlich eine Gefahr, Herr Dr. Blanke, und damit möchte ich erst einmal abschließen. Sie können uns aus Ihrem reichen Wissen natürlich noch eine Menge Dinge erzählen zu diesem Thema und sicherlich zu vielen anderen. Aber damit wollen wir erst einmal abschließen. Und unsere Hörer können nur noch fragen, wo ist Herr Dr. Blanke zu finden im Internet mit der Gesellschaft für Interlinguistik?
Ja, also Hörer, die sich für diese wissenschaftlichen Fragen interessieren, können im Internet die Seite www.interlinguistik-gil, also das ist die Abkürzung gil.de. Die finden dort also Materialien und auch über die Arbeit dieser Gesellschaft. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie auch von uns Materialien bekommen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Blanke aus Berlin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt nochmal wieder Musik. Und zwar jetzt ein Titel von der Gruppe Kaito, den Titel Ancero Vanello.
Fermo varma a posto, sette nove mi ecstisicia, piam subite con turicia, lunga e vittoria la aer, via nord a canto, la alter, i setti loi da contanoi, e idoi cae veteranoi, in vada sulla cantaro, quattro vinti e la polde. Volante mie, mi canto per me, e mi spiace di dinne persona, mi si dinna a me, e tu via intuiti, quattro vina la completona.
Das war also eine kleine Einführung in das Phänomen der Plansprachen. Ich sage nochmal das Buch an. Es ist oder wurde verlegt vom Europäischen Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main im Jahre 2006 und hat die Nummer ISBN-Nummer 3631 550243.
Und heißt
Interlinguistische Beiträge zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen und ist geschrieben worden von einem der führenden Sprachwissenschaftler, Detlef Blanke, Dr. Blanke aus Berlin.
Ja, ich möchte mal zu dem Langen, was alles schon so gesagt worden ist, zu Detlef Blanke ganz kurz mal etwas ergänzen. Vielleicht ist auch manches doppelt dabei. Ich habe mal wieder so ein klein bisschen geblättert, wie ich schon mal erzählte, im Internet, habe da gefunden. Und auch in unseren Schriften, die wir von unserer Arbeitsgruppe gemacht haben, und festgestellt, in einer Statistik, der Name Blanke erscheint in unserer früheren DDR-Zeitschrift Der Esperantist auf 700 verschiedenen Seiten. Und Der Morgen, eine Zeitung aus DDR-Zeiten von der LDPD oder so ähnlich war das, ne? Der hat eine sehr lange Serie von Herrn Blanke veröffentlicht, aber unter einem Pseudonym. Das sind weit über 600 Beiträge gewesen. Und Detlef Blanke erscheint, wenn man den Namen im Internet aufruft, bekommt man über 4300 Antworten oder Stellen, wo man nachgucken kann. Aber ich muss sagen, das ist natürlich übertrieben. Von diesen 4300 gibt es ja auch ein Drittel sicher andere Blankes, die auch unter Detlef Blanke dann mit erscheinen. Und ein Drittel ist doppelt, also dass man sagen kann, 140 Seiten Hinweise, wo etwas über Detlef Blanke geschrieben ist. Außerdem gibt es eine Gesellschaft für Interlinguistik in Deutschland, in Berlin, die leitet Herr Blanke.
Da könnte man mal gucken, wie sie heißt im Internet.
Ja, das findet man unter GIL, ne? Kann man das aufrufen?
GIL?
Ja. Und dann, wenn man das aufruft, untersuchen, dann wird man genug schon finden. Das ist ein eingetragener Verein und sicher ist das in seinem Interview, das wir schon gesendet haben, ja auch gesagt worden. Aber noch etwas. In einem unserer letzten Informationsblätter, nämlich in dem Nummer 12, ist zum Beispiel gesagt worden, eine Auszeichnung für das Ehepaar Blanke. Es ist also noch dazu zu sagen, dass Herr Blanke in der Interlinguistik nicht nur alleine arbeitet, sondern gemeinsam mit seiner Frau. Außerdem gibt es von der Gesellschaft für Interlinguistik werden auch regelmäßige Informationen herausgegeben und man ist schon bei der Nummer 56 oder noch etwas weiter. Und noch etwas zur Interlinguistik, es gibt natürlich nicht nur den Namen Blanke. Es gibt natürlich auf der weiten Welt und in der Gesellschaft noch in GIL noch andere Sprachwissenschaftler, die dazugehören. Und ich habe zum Beispiel einen Mario Wandreschka aus Österreich gefunden, der im Jahr 2004 gestorben ist und der sich auch auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft und der Interlinguistik einen Namen gemacht hat.
Es gibt auch noch eine Frau Fiedler, ne?
Ja, natürlich.
Und viele Wissenschaftler in aller Welt.
Ja.
Aber wir werden jetzt noch eine Bekanntmachung machen.
Ja, wir kommen mal zu einer ganz praktischen Seite nach dieser vielen, vielen Theorie.
Ja, laden wir ein zu einem Wochenendseminar, zu einem Esperanto-Wochenendseminar.
Und zwar zum 41.
Zum 41. in der Reihe. Und zwar am Freitag, dem 27. Oktober bis Sonntag, dem 29. Oktober 2006 auf dem Gatzeberg.
Ah, wo findet es statt?
In Unzhüsung 29.
Ja, und weitere Informationen dazu gibt es auch noch auf unserer Vereins-Internetseite. Gleich auf der Startseite ist ein kleiner netter Verweis eingebaut.
Und wie heißt die Seite?
Liegt die Seite auf www.esperanto-nb.de.
Und da kann man das nochmal nachlesen.
Minus-nb.
Minus-nb, natürlich.
Ja, also www.esperanto-nb.de. Ja, da kann man das nachlesen. Dieses Wochenendseminar läuft also wie folgt. Am Freitag, dem 27.10. kommen wir zusammen ab 18 Uhr und werden uns dann bis etwa 21 Uhr beschäftigen mit der Sprache, mit der Vermittlung. Wir werden sehen, ob wir ein, zwei oder drei Kurse dort organisieren. Am Sonnabend läuft die Uhrzeit von morgens 9 Uhr bis 21 Uhr. Die wird aber aufgelockert durch durch Essen und Kaffee trinken und so weiter und auch durch Vorträge, die wir dann abends machen. Und am Sonntag, dem 29.10. von 9 bis 12 Uhr Kursusbetrieb. Das sind also drei intensive Tage, wo wir voll beschäftigt sein werden mit unseren Teilnehmern, ihnen die Sprache als Sprache zu vermitteln, aber auch über die Bewegung und über alles das, was zum Esperanto gehört. Eingeladen, ganz herzlich sind alle Neugierige, auch diejenigen, die nur mal so reinriechen wollen, mal sich umschauen wollen in der Sprache. Sie müssen nicht gleich Mitglied werden und so weiter. Übrigens machen wir das sehr kostengünstig.
Ich wollte gerade fragen, kostet das auch was?
Ja, also die Teilnehmergebühr und Essen und Trinken und allem, was dazugehört pro Nase, 15 Euro. Wobei, wenn es Ehepaare sind oder Familien, zahlen die nur einmal. Wir bereiten unser Essen alle selber zu.
Geht das, diese Geschichte mit dem Einmalzahlen auch für Großfamilien mit 20 Mann oder wie?
Auch für Großfamilien. Wenn wir also eine Großfamilie haben, es soll ja bei Stralsund eine Familie geben mit 13 oder 14 Kindern. Sollten die kommen, dann sind sie nur für eine, müssen nur einmal bezahlen.
Ja, liebe Hörer und Hörer oder Großfamilie in Stralsund, also wenn Sie kommen möchten, rufen Sie bitte an. Vielleicht kommen wir dann auch zu Ihnen.
Ja, das ist das Wichtigste. Wie kann man sich bei uns anmelden? Übernachtungen, wenn Bedarf ist, muss man sich selber kümmern. Da machen wir nichts weiter. Wir empfehlen nur, aber damit das nicht so kompliziert ist, also für das letzte volle Wochenende im Oktober, laden wir Sie ein. Das Telefon in Neubrandenburg ist Pfennig oder Levin. Unter diesen beiden Namen finden Sie unsere Telefonnummern. Und auch unsere Anschriften, oder wenn Sie ein Suchprogramm für das Telefonnetz haben, dann geben Sie nur Neubrandenburg Esperanto ein, dann finden Sie auch eine Telefonnummer und daraus resultieren dann unsere Anschrift, oder aber unsere berühmte Internetanschrift im Weltnetz www.esperanto-nb.de, da steht alles drin.
Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle, Wiederholung dieser Sendung am 22.10.2006 um 14 Uhr und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 2.11.2006 um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 18.10.2006 war Werner Levin.
So, nun der Loco, Flugucci al Loco, Le Aglavo, Sangon Sui Panta, Gila Homan, Tiras Familion, Alla Monte Eterne Militanta, Ci Promessa, Sanctam Harmonion. Sub la Santa, Signo del Etero, Collectijas, Matzai Batalantoi, Kai rapide, Descas la Apero, Per laboroi de la Esperantoi, Porte Sarat, Muroi de Megaroi, Inter la Porpoloi Dividitai, Sette Saltos, La Obstinae Varoi, Per la Santa, Amo Despatitai, Fundamento, convenante, uno la alian, la popoloi faros en consenso, uno grandan, hondon familian, via diligenta collegaro, en la...